Work, Life, Rebels. Der kompakte Business-Podcast mit Tipps und Tricks zur Vereinbarkeit und New Work mit echten Role Models.
Herzlich willkommen zum Podcast Work Life Rebels. Ich bin Elisabeth Topinke und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Danke für die Aufmerksamkeit. Der erste Gast, die erste Gästin in diesem Podcast ist Amrita Gilsdorf-Maskos. Amrita ist Geschäftsführerin und Inhaberin von Perrytail, einer Karriereplattform für Eltern und familienfreundliche Arbeitgeber, bei der ihr euch schon registrieren könnt. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Amrita, Hey. Ich freue mich total, dass du da bist.
Ich mich auch.
Ja, wir kennen uns schon ein bisschen länger, seit letzten Herbst. Wir haben uns auf einer Networking-Veranstaltung kennengelernt. Female Empowerment ist das Thema und das ist echt auch irgendwie so unser Ding. Ne? Denn seitdem sind wir uns ein paar Mal über den Weg gelaufen und arbeiten intensiv zusammen. Denn es ist ein verbindendes Thema und deswegen freue ich mich total, dass du dich bereit erklärt hast, der erste Gast im Podcast zu sein. Danke dir.
Ja, sehr gerne. Ich bin auch super gespannt. Das ist auch mein erstes Podcast-Gespräch. Deswegen freue ich mich einfach, hier zu sein und dass wir uns einmal richtig unterhalten können über unsere Herzensthemen praktisch.
Sehr schön. Das freut mich. Ja, wie geht es dir? Wo kommst du gerade her?
Gut, es ist schönes Wetter. Das ist immer für mich sehr wichtig. Und von zu Hause, also aus dem Homeoffice quasi.
Ja, wohin gehst du danach? Was hast du heute vor?
Dahin wieder zurück. Vielleicht mit dem Laptop in den Garten. Schauen wir mal.
Oh, das könnte schön sein. Ne? Ja. So am Freitag Richtung Wochenende ist das eine gute Idee. Ja, so am Anfang würde ich gerne ein paar Rapid-Fire-Questions stellen. Also mal gucken ganz schnell, was dich so bewegt und wie du drauf bist, damit die Hörer schnell einen Eindruck von dir bekommen. Bist du bereit für schnelle Fragen?
Ja.
Dann legen wir direkt los. Was vereinbarst du denn in deinem Leben?
Einiges im Prinzip. Also ich vereinbare miteinander praktisch meine eigene Karriere, jetzt den Aufbau meiner Selbstständigkeit, dann sicher das ganze Familienleben, also sicherlich die Beziehung zu meinem Mann, aber auch in erster Linie natürlich die zu den Kindern, also die gesamte Betreuung der Kinder natürlich.
Ja. Und wie teilst du dir die Care-Arbeit, also eben gerade die für die Kinder?
Heutzutage zu 50-50 mit meinem Mann. Also Care-Arbeit im Sinne von Betreuung der Kinder, das ist 50-50. Da sind wir beim Haushalt noch nicht, leider. Aber ja, doch, bei den Kindern definitiv.
Ja, werde ich gleich nochmal was dazu fragen. Ja. Das ist total spannend, wie so eine Entwicklung auch sein kann. Was gefällt dir denn an deinem aktuellen Job, also an deiner Selbstständigkeit am besten?
Also ich würde einmal den Bogen schlagen zu meiner letzten Tätigkeit als Geschäftsleitung einer Sprachschule, weil viele Elemente, die mich da sehr begeistert haben, ich jetzt wieder sehe in der Selbstständigkeit. Das heißt, sehr, sehr viel zu kommunizieren, mit vielen Menschen zu sprechen, die auch in den verschiedensten Lebenssituationen sind und denen irgendwie in irgendeiner Form weiterhelfen zu können, ihr Leben noch besser zu machen. Das war schon eigentlich der Kern meiner letzten Tätigkeit und das wünsche ich mir jetzt auch wieder und freue mich nach wie vor sehr, sehr über den vielen Austausch und auch viele verschiedene Themen zu machen. Also es hat natürlich die Selbstständigkeit hat das Oberthema New Work und Vereinbarkeit und Karriere. Mhm. Aber darin kann man ja nun sehr, sehr viel Verschiedenes machen.
Ja, ja.
Und das jetzt alles auch zu lernen, wirklich aufzubauen, das ist eigentlich das, was jetzt wirklich Spaß macht.
Ja, das ist echt schön, das auch so zu hören. Ja, ich glaube, da kann sich jeder auch ein bisschen mit identifizieren, gerade so diese Vielfalt der Themen. Ich jedenfalls kann es. ich finde es am Anfang spannend, einfach mal zu fragen, was war der schlechteste Tipp zur Vereinbarkeit, den du je bekommen hast?
Ja, also spontan fällt mir da jetzt gar nichts ein, was jetzt wirklich, wirklich schlecht ist. Aber sagen wir mal, relativ unnütz ist der Tipp, früher aufstehen, um Zeit für sich zu haben.
Ah ja, die Morgenroutinen.
Ne? Also dann genießt du die frühen Stunden noch deinen Kaffee und so. Und unsere Jungs sind halt beide totale Frühaufsteher. Das heißt, wenn ich das möchte, dann muss ich um 3:30 aufstehen oder so. Und es ist jetzt für mich nicht wirklich eine Lösung. Also ich bin keine Frühaufsteherin und das wäre jetzt für mich irgendwie kein Modell.
Kann ich nachvollziehen. Also 3:30 ist krass. Ja. Wer ist denn dein Vorbild? Ganz allgemein oder in Bezug eben auf das Lebensmodell, das du dir ausgesucht hast.
Ich muss sagen, das habe ich nicht wirklich. Also es ist so, dass ich mal, dass ich immer mal wieder vielleicht Interviews mit erfolgreichen Frauen höre, die mich dann beeindrucken. Das ganz sicher. Aber dass ich jetzt sage, diese eine Person lebt das genauso, wie ich das möchte, eher nicht. Was vielleicht aber auch damit zu tun hat, dass es das nicht so viel gibt. Mhm. Ne? Die Vorbilder, die Frauen, die Karriere machen und ihre Mutterrolle auch ganz, also nach außen tragen. Also sicherlich gibt es da viele sehr erfolgreiche Mütter natürlich, aber die das auch so nach außen tragen und sagen, ich bin Mutter und so. Das ist halt immer noch sehr selten.
Definitiv, ja. Deswegen bin ich so dankbar, dass du hier bist und dass du in einem Podcast darüber sprichst. Denn genau so werden die Rollenbilder einfach sichtbarer und alle können sich so ein bisschen dran orientieren. Ja. Jetzt haben wir dich gelöchert mit schnellen Fragen. Ich würde einfach einmal ein bisschen ausführlicher von dir hören wollen. Wer bist du und was machst du?
Genau, also wie ich eben schon sagte, habe ich die letzten 10 Jahre in einer Sprachschule gearbeitet und die letzten 8 Jahre geleitet, den Standort und den auch aufgebaut, also da die deutlich erweitert um Geschäftsfelder und Strukturen aufgebaut. Und im Prinzip, weil das halt trotzdem ein kleiner Standort war, eigentlich alles gemacht von Personalentwicklung über Buchhaltung bis Kurskonzepte, also wirklich alles. Und das hat mir auch sehr, sehr viel Freude gemacht. Und ich habe aber irgendwann hat es so ein bisschen das Ende gegeben. Also da gab es keine Weiterentwicklung mehr für mich. Und da war dann der Punkt, an dem ich entschieden habe, ich mache jetzt meine eigene Sache. Also da die ganzen Sachen selber zu machen und es aufzubauen, das hatte ich dann irgendwie schon und dachte, ach, das kann ich jetzt auch mal für mich selber machen. Das wird so ein bisschen langweilig dann, ne? Genau. Ja. Und ich wollte auch mal eine andere Branche so ein bisschen kennenlernen, tatsächlich. Genau, und im gleichen Zuge habe ich mich immer mehr mit den Vereinbarkeitsthemen befasst. Ich hatte jetzt selber, weil ich da Geschäftsleitung war, ich konnte mir das selber gestalten, nicht weniger Probleme. Die kamen dann eigentlich erst, als ich mich gefragt habe, wie mache ich jetzt weiter? Und dann irgendwie aufkam, oder dann irgendwie klar war, huch, man ist irgendwie in so einem klassischen Rollenmodell gelandet. Und man ist so ein bisschen nachrangig mit seiner Karriere, weil man ja die Verantwortung für die Kinder eher so hat, ne?
Ja.
Und also ganz klassisch angefangen damit, die Tagesmutter macht halt um 3 zu und wer holt jetzt das Kind, ne?
Genau.
Und so, das war tatsächlich ein Punkt, der mich dann immer mehr zu diesem Bereich gebracht hat. Und dann habe ich angefangen, mich darüber zu unterhalten und eigentlich erst festgestellt, wie viel tiefgreifender dieses ganze Thema ist und wie viel Strukturelles da ist und auch was für Horrorgeschichten man schlicht hört von Müttern in der Arbeitswelt. Mhm. Und ja, das hat dazu geführt, dass ich mich wirklich ja immer mehr damit befasst habe und mir dann überlegt habe, wie kann ich da was gegen machen? Ne? Und was wäre das, was man dann braucht? Und das ist im Prinzip einfach einen sichereren Weg, ich nenne es mal jetzt einfach sichereren Weg zu haben, als Mutter zur Karriere zurückzukommen. Mhm. Indem ich einfach erfahre, wie sind die Unternehmen eingestellt, bei welchen Unternehmen ist das egal, ne? Da habe ich die gleichen Chancen einfach. Und bei welchen herrschen immer noch sehr viel Vorurteile und welche Firmen und ermöglichen einem was. Genau, und das sehr transparent zu machen, das war dann so das ganz, ganz grobe Ziel. Und daraus hat sich dann halt die Geschäftsidee der Karriereplattform entwickelt. Genau, und daran arbeite ich dann jetzt. Und das alles also wirklich sehr turbulent mit den Kindern, muss man auf jeden Fall sagen, weil sich in dem gesamten Zeitraum natürlich auch die ganze Dynamik total verändert hat. Ne? Wenn erst beide in so einem mein Mann und ich im klassischen Angestelltenverhältnis, dann hat er den Job nochmal gewechselt und dann ist es eigentlich ein ständiges Hin- und Herschieben von Prioritäten und Aushandeln.
Ja.
Zeit aushandeln ist eigentlich so das.
Ja. Das hast du gerade ja auch schon angedeutet beim Thema 50-50 jetzt.
Ja.
Vielleicht magst du diese Geschichte. Wie seid ihr zu 50-50 gekommen und wie hast du das für dich erkannt, was du brauchst und wie du das auch kommunizierst, sodass beide mit der Situation zufrieden sind? Vielleicht magst du da noch ein bisschen mehr dazu erzählen, denn ich finde das unglaublich spannend.
Also tatsächlich, wir haben wirklich wenig, also wir waren wahrscheinlich naiv, muss ich einfach so zusammenfassen. Also wir haben uns nicht wahnsinnig viel Gedanken vorher gemacht, wie unsere Aufteilung laufen wird und was das bedeutet für die Jahre danach. Also man guckt ja dann erstmal, ja, wer nimmt wie viel Elternzeit?
Und so das erste Jahr, ganz klassisch.
Und irgendwie hört es dann auf. Aber dass diese Aufteilung schon Auswirkungen hat für danach, das ist irgendwie, also es ist nicht Thema gewesen. Und dann hat man sich umgeguckt, wie machen die anderen das so? Und dann bin ich halt in Teilzeit wieder, das klassische Jahr zu Hause gewesen. Mein Mann hatte da die 2 Monate, ersten und den letzten Monat. Und dann bin ich mit 30 Stunden zurückgegangen. Und war da schon irgendwie so ein bisschen unzufrieden, weil ich gemerkt habe, dass das so ein bisschen halbgar ist und am Gehaltscheck auch.
Weil wobei ich dachte, 30 Stunden eigentlich schon viel sind. Das ist schon im Grunde das Modell reduzierte Vollzeit.
Ja.
Aber es ist eben nicht 5 Tage die Woche jederzeit verfügbar, so wie du es vorher hattest. Ne?
Ja, aber wir hatten halt auch sehr, sehr eingeschränkte, sehr knappe Betreuungszeiten.
Oh ja.
Das heißt, es war wirklich im Sprint, ne? Den Stift fallen lassen, im Sprint das Kind abholen und so. Und das war echt, man ist also nichts richtig, also ich hatte das Gefühl, man wird den Sachen nicht gerecht.
Ja.
Und dann war es auch die ganze Zeit so, ich habe wirklich gerne gearbeitet und ja auch mit so viel Menschenkontakt und dann plötzlich in dieser Erziehungssituation zu sein, auch zu Hause, weitestgehend alleine, das war schon ein bisschen Kulturschock so. Und da habe ich schon gemerkt, also noch bevor ich zurückgekommen bin zur Arbeit, also irgendwie ist das eigentlich nicht das. Das liegt mir nicht. Es liegt mir einfach nicht. Ne? Mhm. Und das hat man vorher sich gar nicht gefragt, weil man einfach davon ausgeht, also wenn man Mutter ist, dann will man das so.
Die Rollenerwartung ist einfach sehr klar und wird selten hinterfragt.
Ja, ich habe dann aber gemerkt, so irgendwie ist das nicht so. Ich habe die Arbeit, richtige Arbeit wirklich vermisst. Ja, bin dann zurückgekommen und genau aus diesen 2 Gründen, aus dem Grund und aus dem Grund wirklich, dass ich so ein bisschen auch nicht mehr die Weiterentwicklung da gesehen habe, hat das dann so ein bisschen seinen Verlauf auch genommen. Und dann kam aber, also der erste Punkt war, dass ich zu meinem Mann gesagt habe, also irgendwie nochmal hier den vollen Teil der Elternzeit alleine und so. Wir wollten halt ein zweites Kind. Kann ich mir jetzt eigentlich nicht, weil es war jetzt für mich nicht die erfüllendste Erfahrung. Eigentlich möchte ich das nicht wieder so.
Ja.
Und dann die Frage, oh, bewerbe ich mich jetzt erstmal um eine andere Stelle? Und wie mache ich das denn dann? Ich will eigentlich nicht mich auf eine Führungsposition bewerben und dann direkt sagen, ja, aber meine Zeiten sind eingeschränkt. Ich wollte das nicht, ne? Ja. Und dann kam erstmal die Frage auf, wieso eigentlich ich? Und dann kam das wirklich, dass wir uns sehr, sehr intensiv darüber unterhalten haben und auch also wirklich gemerkt haben, wie fest diese Denkmuster sitzen, dass dann mein Mann gesagt hat, ja, aber ich kann das ja nicht fragen. Und ich gesagt habe, und wieso nicht?
Ja, genau.
Das war so dann außerhalb der Vorstellung, nicht weil er sich geweigert hat, sondern weil es einfach, keiner macht das in seinem Umfeld oder unter den Kollegen. Genau, und also in dem Verlauf, also es waren schon, damit ging auch einher, dass mein Mann sich beruflich umorientiert hat, auch gemerkt hat, dass er eher neuere Arbeitsmodelle möchte, also agiles Arbeiten und auch eher in Richtung New Work geht. Und in dem ganzen Konstrukt haben wir praktisch alles auf Null gesetzt und uns einfach nur gefragt, was sind wir für Persönlichkeiten? Und was bedeutet das dann? Welchen Anteil wollen wir an der Erziehung haben? Ja. Also sind wir jetzt die Persönlichkeit, die lieber den Fokus auf die Karriere legt oder eigentlich gerne auch die Zeit mit den Kindern mehr verbringt? Und als wir das mal alles auf Null gesetzt haben, haben wir festgestellt, dass wir da eigentlich beides brauchen. Und nicht nachrangig oder so. Ich sogar dann die Karriere noch mehr vielleicht als er.
Ja.
Und ja, von da haben wir dann umstrukturiert und gesagt, er muss so und so einen Anteil Homeoffice haben beruflich und so flexibel arbeiten können, damit wir das also alles 50-50 hinbekommen und hat sich dann auch so eine Stelle gesucht.
Ja.
Tatsächlich, ja. Also da war schon sehr, sehr viel Entwicklung. Das war bestimmt ein Jahr oder so, Entwicklung und Gespräche und so weiter, ja.
Würdest du sagen, das war auch die größte Herausforderung bei dem Thema Vereinbarkeit für dich bisher? Weil es klingt nach einer unglaublichen Reife, die das Ganze erfordert, nach einer Selbstreflexion, nach einer sehr guten Kommunikation und wenn du sagst, es hat ein Jahr gedauert, dann eben auch nach Geduld und aufeinander zugehen. Das klingt schon, finde ich, nicht gerade einfach.
Ja, auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Also der Weg dahin war die größte Herausforderung, aber auch das der größte Schlüsselmoment, den man erreichen konnte. Ne? Der Schlüsselmoment, das geht und beide sind dann auch wenn das herausfordernd ist, diese Sachen immer wieder nachzujustieren und auch Sachen auszudiskutieren, trotzdem mehr Bereicherung für uns, weil wir das machen, was wir als Person möchten, ne? Und nicht das, was die Rolle sagt, was wir machen sollen.
Ja, sehr spannend. Möchtest du jetzt noch ein bisschen mehr zu Perrytail erzählen, zu deiner Selbstständigkeit und wie du diese Erfahrung eben in ein Geschäftsmodell umsetzt?
Genau, also im Kern ist es genau das, was ich eben geschildert habe, also dieses ganz praktische, wie finde ich jetzt mit der Lebenssituation Mutter eine Stelle, die dazu passt? Und damit meine ich jetzt nicht, in der ich jetzt super wenig arbeite oder so, sondern erstens mal, die vorurteilsfrei ist. Hm. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt als Mutter Karriere machen will, dass es dann auch so ist, dass ich nicht gefragt werde, und wie machen Sie das denn? Und wenn ich das gefragt werde, ist es nur okay, wenn der Mann es auch gefragt wird. Ne? Genau. Das sind ja diese Klassiker, die einfach diese Fragen, die Männer nicht hören und Frauen schon. Und genau, also dieses Vorurteilsfreie, aber auch einfach im besten Falle die Vorteile daran zu sehen, wenn man Eltern beschäftigt, die einfach auch an vielen Stellen eine anderen Erfahrungsschatz mitbringen, sei es irgendwie mehr Geduld aufbringen, Prioritäten besser setzen können, Organisation, ne? Wissen wir, es gibt was, 120 Elternskills?
Ja, zahlreiche Studien, die das belegen, wirklich erforscht.
Also die Fähigkeiten, die man jetzt nur durch die Erziehungsarbeit erwirbt oder erwerben kann, und die bringt man natürlich dann auch in die Arbeitswelt mit, ne? Und genau, das ist eigentlich insofern einfach faktisch nicht richtig ist, dass da so viel Benachteiligung stattfindet. Und genau, das war eigentlich der Kern des Ganzen. Und es ist aber strukturell so verankert, dass ich von Anfang an dachte, da braucht es schon noch ein bisschen mehr Unterstützung, ne? Es wird irgendwie Beratungsbedarf geben bei Unternehmen und auch bei den Eltern. Also in erster Linie habe ich an Mütter gedacht bei dem ganzen Thema. Dann haben wir das ja inzwischen auf Eltern erweitert, worüber ich auch super froh bin, weil immer klarer auch, also mir ja durch meine Geschichte dann auch klar geworden ist, wenn der Mann nicht mitzieht, funktioniert es halt auch nicht.
Ja.
Das ist das große Thema, ne? Und nicht nur nicht mitzieht, sondern es soll ja auf der anderen Seite auch möglich sein, also da, wo einer Mutter vielleicht unterstellt wird, du möchtest ja den Fokus jetzt auf deine Kinder legen und nicht auf die Karriere, ist es beim Mann oft andersrum, dem unterstellt wird, ja, du machst sowieso jetzt, dein Fokus ist die Arbeit und Kinder nicht so, dass der Mann auch hingehen kann und sagen kann, ich möchte jetzt ein halbes Jahr Elternzeit und dass das kein Problem ist.
Ja.
Und das ist auch noch nicht Realität.
Nee, ne? Da gibt es immer noch Sprüche.
Ja. Insofern, genau, das war so der ganze Kern. Und dann idealerweise finden da ganz viele Menschen ihren Job, der sie wirklich erfüllt und der ihnen einfach ermöglicht, also dass ihr Erwerbsleben erfüllt ist und das Leben mit den Kindern. Also dass diese Kombination einfach mal funktioniert. Das wäre der Traum.
Ja, unglaublich wichtiges Ziel. Also kein Wunder, das finde ich natürlich gut. Was mich weiter interessiert ist, wenn du dir jetzt überlegst, was du gerne deinem jüngeren Ich mitgeben würdest an Tipps, also bevor du Mutter geworden bist, bevor du diese Lernreise mit dir selbst gemacht hast. Was hätte dir jemand sagen sollen, damit es für dich leichter ist? Welche Tipps kannst du anderen mitgeben?
Ja, etliche ist natürlich damit. So. Aber tatsächlich genau, also praktisch was ganz anderes als, darüber haben wir uns schon unterhalten, du hast dich viel damit befasst. Wie du das gestalten wirst mit der Karriere und den Kindern schon im Vorfeld. Und ich bin, wie gesagt, da eher naiv dran gegangen. Also ich bin, glaube ich, dann von Natur aus sehr optimistisch und habe halt gedacht, wenn ich das möchte, dann klappt das schon. Mhm. Und habe das also, glaube ich, auch einfach wirklich unterschätzt auf vielen Ebenen. Mhm. Und ich würde da meinem jüngeren Ich auf jeden Fall mitgeben, also Warnung vielleicht nicht unbedingt, aber naja, sich schon darüber bewusst zu sein, dass es von selber nicht funktionieren wird. Mhm. Wenn du es einfach laufen lässt, dann wird es wahrscheinlich so laufen, wie es in der Gesellschaft gang und gäbe ist. Und dann hat man ruckzuck den absoluten Teil der Care-Arbeit und ganz wenig Karriere. Das ist das, was einem automatisch dann kommt.
Mhm.
Und man muss sich bewusst machen, wenn man das anders möchte. Ne? Also wenn man das so möchte, ist das ja auch super. Aber man muss sich erstmal fragen, möchte ich das? Und wenn ich das so nicht möchte, dann muss ich da bewusst gegensteuern. Dann muss ich vorher schon mich mit dem Partner unterhalten, wie wollen wir das wirklich gestalten? Und am allerbesten wirklich sich einmal loslösen und sagen, wir ignorieren jetzt, was alle Freunde machen. Wir schauen uns jetzt wirklich nur an, wie sieht unser Leben als Individuen aus? Ne? Ja. Und dann, wie bekommen wir das zusammen hin? Das ist eigentlich das, was, glaube ich, am ehesten einen vorbereiten kann. Dann ist es immer noch so, dass man einfach wirklich nicht weiß, wie das Elternsein ist. Da können einem die Leute so viel erzählen. Ne?
Ja, ja, das glaubt man einfach nicht.
Es ist dann einfach so und es ist aber auch für jeden anders. Jedes Kind ist anders. Aber ich glaube, so kann man sich am besten vorbereiten.
Ja, also dieser Tipp, die eigenen Rollenerwartungen zu hinterfragen, auch mal hinzugucken, was hat mich geprägt, und sich davon auch ein Stück weit frei zu machen, um den eigenen Weg zu finden. Mhm. Das ist so die Botschaft, die du da sendest.
Genau.
Unglaublich wertvoll. Bestimmt auch noch zu späteren Zeitpunkten im Leben wichtig, diese Fähigkeit einmal erworben zu
haben.
Ja,
das stimmt.
Ja, wenn du noch ein zweites Thema hättest, du hast gesagt, dass das ganze Thema, wie das Elternsein wirklich ist. Gibt es noch einen zweiten oder dritten Tipp, wo du sagst, das hätte mir auch geholfen? Oder ist dieses Thema Reflexion der Rollen so das Schlüsselelement und der Schlüsseltipp?
Also das ist immer so ein lapidarer Spruch mit dem Dorf, aber man braucht das.
Ja.
Und darf, also das auch schon frühzeitig sich so ein bisschen zu schaffen, auch vielleicht, ich weiß nicht, sei es je nachdem, was man hat natürlich, ne? Hat man viel Familie, zu gucken, wo wohnen die, was haben die für Möglichkeiten? Oder im Freundeskreis auch das irgendwie zu thematisieren. Ne? Ich hatte zum Beispiel, ich habe sehr, sehr viele Freundinnen, die keine Kinder haben und die dann dachten, sie stören.
Ach so, ja.
Ja, so oder so. Und das Gegenteil war dann irgendwie der Fall. Mhm. Und solche Dinge auch richtig frühzeitig zu kommunizieren und schon sich zu überlegen, wie gestalte ich denn dann, wenn ich jetzt eine Zeit lang zum Beispiel zu Hause alleine bin mit dem Kind, wie gestalte ich das?
Ja.
Das und danach, wenn man arbeiten geht, wie kann ich das so lösen, dass die Dinge, die mich am meisten belasten, dass ich die irgendwie wegbekomme? Ne? Oder wie kann ich das mit dem Partner hinbekommen, dass das möglichst fair verteilt ist einfach? Weil da einfach sehr, sehr viel zusammenkommt, weil einfach die Zeit, die man schlussendlich hat, ist radikal reduziert im Vergleich zu, bevor man Kinder hat. Ne?
Ja. Also konkret sich Unterstützung zu suchen, zum Beispiel für Haushaltstätigkeiten, einen Babysitter am Start zu haben.
Ja, wenn man das Geld hat. Natürlich alles nach Ressourcen. Entweder man hat irgendwie dann das Geld, das so, sich so zu helfen zu lassen. Aber das auch, da gibt es, glaube ich, auch viel so Stolz. Also habe ich auch schon viel gehört. Mhm. Frauen, die sagen, nee, ich kann das selber besser. Oder wo der Mann sagt, nee, ich möchte hier keine Reinigungskraft im Haus. Nein, also möchte man wirklich seine wenige Zeit damit verbringen, sich das zu fragen oder ob man das vielleicht auch lieber anders möchte.
Regelt. Ja. Sehr wertvolle Tipps, danke dir. Du hast eben auch schon einmal angesprochen, dass die Elternrolle ja in vielen Punkten prägend ist. Also es geht auf der einen Seite darum, man verändert sich selbst, man reflektiert sich selbst und seine Rollen, aber man lernt auch sehr viel in der Mutterrolle und durch das tägliche sich selbst reflektieren, mit den Kindern arbeiten und das Erziehen. Was würdest du sagen, sind so die Tätigkeiten oder die Fähigkeiten, die du in der Elternrolle erworben hast und wie setzt du die ein?
Selbstbeherrschung. Also es gibt natürlich etliches anderes wie Organisation oder so. Das würde ich dann aber eher, sagen wir mal, das konnte ich so schon ganz gut. Das können man jetzt noch besser.
Ja. Ja?
Da hat man vielleicht gelernt, dass das noch ganz andere Maßstäbe annehmen kann oder flexibel zu reagieren auf irgendwie Dinge. Ich glaube, das sind so zwei Sachen. Also das eine wirklich hinzunehmen, dass es da jetzt eine höhere Macht gibt, die irgendwie die Pläne einfach über den Haufen wirft. Das ist eine Sache. Das kann einem ja im Arbeitsleben auch gerne begegnen und damit souverän umzugehen. Das hat man sicherlich noch erweitert. Und für mich ist auch Selbstbeherrschung wirklich. Also einfach auch, egal wie stressig, stressig ist nicht das richtige Wort, aber wie anspruchsvoll auch Konfliktsituationen dann mit den Kindern werden können oder wie sehr sie einen auf die Palme bringen, dann immer noch ganz sachlich zu bleiben, beziehungsweise dann wirklich zu gucken, auf welche Ebene gehe ich jetzt, um diese Situation aufzulösen. Ne? Das ist ja was wahnsinnig Nützliches in der Arbeitswelt auch. Sagen wir mal, keine Ahnung, du hast ein Lieferantengespräch, das aus dem Ruder läuft, weil der super unzufrieden ist. Und dann da die Ebene zu finden, wie bekomme ich den jetzt wieder auf meine Seite?
Ja.
Ja, das wäre sicherlich, glaube ich, was man ja eigentlich fast jeden Tag hat.
Definitiv. Es gibt unglaublich viele Gelegenheiten, das zu trainieren.
Das ist
man wird da schnell gut. Ja, danke dir. Was würdest du sagen, waren so die Schlüsselmomente in deinem Leben in Richtung Vereinbarkeit? Also was waren die Situationen, in denen du gesagt hast, boah, jetzt habe ich irgendwie jemanden gesprochen, der hat mich nachhaltig bewegt oder da hat jemand irgendwie was gesagt, was mich so beeinflusst, dass ich jetzt meine Meinung ändere oder mich verändere und was anders mache als vorher?
Oh, das ist keine so einfache Frage. Tatsächlich, ich glaube, Schlüsselmomente waren zuerst negative Sachen, die mich dazu verleitet haben, mich damit zu befassen, weil es mich so aufgeregt hat. Also das waren diese ganz klassischen Kommentare von der Nachbarin, ist der schon wieder so lange in der Kita oder irgendwie so.
Ja.
So was, ne? Lapidaris, was mich richtig aufgeregt, was mich lange beschäftigt hat und dann dazu geführt hat, dass ich mich gefragt habe und dann auch wirklich damit auseinandergesetzt habe, ist das eigentlich so schlecht, wenn der länger in der Kita ist? Wieso ist das? Wieso? Und das hat dann wirklich große Bahnen gezogen, bis hin dazu, dass ich gelernt habe, wie konstruiert dieses ganze Mutterbild in unserer Gesellschaft ist. Und dass ich deswegen damit immer wieder Probleme habe, weil ich dem nicht so entspreche.
Ja.
Und diese Erkenntnis war definitiv ein Riesenschlüsselmoment.
Mhm.
Ich habe aber leider, ich würde gerne mehr Frauen sprechen, die auch sagen, ja, ich bin da ganz anders und es ist mir egal.
Mhm.
So. Ja,
sehr selten.
Muss man das wirklich finde ich, also so, das wäre dann auf jeden Fall die richtige Bekräftigung an der Stelle. Ja, das heißt im Prinzip sind dann die, ja, einfach dieses Information sammeln und diese Erkenntnisse gewinnen. Das war dann das, was zu den Schlüsselmomenten geführt hat. Mhm. Aber der Auslöser war dann erstmal eigentlich Kritik, die ich so nicht stehen lassen wollte.
Ja, die dann immer wieder kommt in kleinen Tröpfchen, anfängt an einem zu nagen. Und ja, dann hast du angefangen, dich zu reflektieren und das Ganze anzupacken.
Ja,
wirklich spannend. Jetzt hast du am Anfang schon gesagt, du hast dich damit beschäftigt, welche strukturellen Benachteiligungen es gibt. Da kommt natürlich dann auch ganz schnell das Gespräch auf das Thema unbewusste Vorurteile. Also eine Führungskraft, die ein bestimmtes Rollenbild im Kopf hat und das unbewusst überträgt. Ist dir sowas schon mal passiert und wie bist du dann in solchen Situationen umgegangen?
Ja, ich würde sagen, gar nicht so viel. Bis auf jetzt solche Beispiele tatsächlich. Das wäre das, was mir als allererstes wirklich einfallen würde. Ich habe sehr, 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 sehr viel dieser Dinge aus zweiter Hand erfahren, ne? Seit ich mich mit der Gründung befasse und sehr, sehr, sehr viele Gespräche geführt habe. Aber ich selber wirklich diese kleineren Sachen, die aber wirklich einfach völlig verankert sind. Also zum Beispiel bringt mein Mann die Kinder ins Bett. Und dann sagt die ältere Verwandte, oh, das ist ja toll, dann sieht er die auch mal, ne? Weil der ja den ganzen Tag weg ist, sonst sieht er die ja nur am Wochenende. Ich dann sage, du weißt gar nicht, wie unser Alltag ist, ne? Der hat die morgens schon um 5 als erstes, so. Und also man wirklich richtig Aufklärungsarbeit leisten muss und die Leute einem dann sogar manchmal nicht glauben.
Naja.
Also man die wirklich überzeugen muss, dass man ein anderes Modell hat. Das sind absolut so verankerte Vorurteile, wie die Rollenverteilung in einer Familie und einer Partnerschaft zu sein hat.
Und das triggert dann viele auch, ne? Die gehen dann weniger in die Selbstreflexion, sondern haben so ein bisschen das Bedürfnis, ihre eigene Situation und ihre eigene Rollenverteilung anderen anzupreisen als die bestmögliche, so als Erwartungshaltung an alle. So müsstet ihr das doch auch machen.
Ja.
Das ist ganz schön anstrengend, ja. Hast du selbst, weil du jetzt ja auch so unglaublich reflektiert bist, das haben wir eben schon gesehen, bei dir schon entdeckt, dass du unbewusste Vorurteile hast, aus denen du versuchst rauszukommen?
Ja, sicher. Auf jeden Fall. Aber ja, so reflektiert, dass ich jetzt drüber nachdenke, was habe ich für Vorurteile? Müsste ich jetzt ein bisschen überlegen. Hast du ein Beispiel?
Zum Beispiel das Thema, an was man denkt, ne, und was man übersieht. Ich bringe gern das Beispiel, dass ich einfach auf meiner Hochzeit vergessen habe, Milch und Zucker hinzustellen, weil ich meinen Kaffee schwarz trinke. Dass ich also völlig übersehen habe, dass es Leute geben könnte, die ja da anders ticken als ich und das ignoriert habe, obwohl ich eigentlich mit besten Absichten das alles geplant habe. Und genauso könnte es eben sein, dass jemand sich hinstellt und sagt, der Bewerber ist mir jetzt sympathisch, den will ich einstellen. Und man muss sich dann selbst reflektieren, ob er einem sympathisch ist, weil er einem ähnlicher ist. Oder ob das nach objektiven Kriterien der richtige Bewerber ist. Also das finde ich in meiner Führungsrolle unglaublich wichtig, da auch wirklich noch einmal drauf zu gucken. Was genau zeichnet diesen Bewerber aus? Ist es nur mein Bauchgefühl? Oder sagt der Kopf auch, ist es richtig?
Ja, bei der Bewerbungssituation ist es witzig, weil also ich habe natürlich als Geschäftsleiter, ich habe dir auch die Bewerbungsprozesse natürlich geführt, aber dadurch, dass das eine Sprachschule war und wir absolut multinational waren, ich war zeitweise die einzige praktisch rein Deutsche im Büro. Mhm. Von daher, dieses Problem konnte ich gar nicht haben. Also, ich habe immer
sehr viel Diversität. Mit
wahnsinnig unterschiedlichen Menschen und wahnsinnig unterschiedlichen Lebensformen deswegen auch zu tun gehabt. Mhm. Die haben ja ihre Kulturen mitgebracht und dementsprechend sowieso auch andere Vorstellungen gehabt.
Ja.
Insofern glaube ich, was sowas angeht, auch wie was für Modelle Menschen haben oder so, habe ich relativ wenig Vorurteile, die mir so auffallen. Vielleicht habe ich sie manchmal zu Geschlechtern noch oder zum Alter, könnte ich mir vorstellen, ne? Dass man eher mal vielleicht auch Älteren die oder die Einstellung unterstellt, bestimmt.
Naja, wir haben ja alle unbewusste Vorurteile. Wichtig ist, sie uns bewusst zu machen und dann immer einmal zu pausieren. Deswegen finde ich das wichtig, drüber zu reden, damit auch jeder weiß, es ist okay. Es ist okay. Jeder hat welche. Ja, was mich interessiert, vielleicht nochmal so ein bisschen in Richtung deiner Rolle als Geschäftsführerin. Was hast du getan in deiner Führungsrolle, um deine Mitarbeiter bei ihrer eigenen Vereinbarkeit zu unterstützen?
Da muss man vielleicht auch nochmal einschieben, dass wir sehr viel mit Honorarkräften gearbeitet haben. Das heißt, die sind oft mit ihren konkreten Vorstellungen schon gekommen. Ne? Das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was dann bei Angestellten auch eigentlich ein guter Kommunikationsweg sein könnte, wenn die schon ganz genau sagen, ich brauche das und das, weil ich in der Situation bin. Und Freiberufler sind das gewohnt. Und dann kann man damit umgehen, da kann man drüber sprechen und das passend machen. Und ich glaube, im Angestelltenverhältnis ist es oft so, dass man eher vorsichtig ist, diese Sachen zu äußern. Man will nicht schwierig sein oder aus welchen Gründen auch immer, ne? Ist man da vielleicht etwas vorsichtiger. Und ich glaube, da ist diese offene Kommunikation, erstmal die Leute kennenzulernen, zu wissen, in welcher Situation sie sind.
Ja.
Und dann offen zu kommunizieren, was brauchst du dafür? Das ist, glaube ich, so die absolute Ausgangsbasis. Und dann zu schauen, wie kann ich diese Arbeitsverhältnisse dann anpassen. Ne? Also war dann in unserem Fall so, dass wir zum Beispiel eine tolle Dozentin hatten, die dann wir hatten auch immer Personalmangel. Und die ist dann aus der Elternzeit wiedergekommen und hat nur ganz wenige Stunden erst gemacht. Und dann haben wir die Kurse so konzipiert.
Ja.
Also wir haben dann da irgendwie immer auch Wege gefunden, dass sie dann schon anfangen konnte oder so. Wir haben das einfach passend gemacht. Und ich muss auch echt sagen, dass das für mich absolut normal war. Und dass ich auch heute jetzt, wo ich mich mit meiner Gründung befasse, staune, wie es das nicht sein kann, dass Firmen solche Einstellungen haben, nee, man muss jetzt genau 40 Stunden machen, man muss das und das machen. Und ich einfach immer, es war Personalnot, da war eine tolle Dozentin, dann habe ich das passend gemacht. Also, also fand ich selbstverständlich. Also ich würde sagen, eigentlich ist das Rezept versuchen, pragmatisch die Arbeitssituation zu den Lebenssituationen passend zu machen, so wie es halt eben geht.
Genau. Und dann individuelle Lösungen zu finden, auch zu ermutigen, sowas auszusprechen.
Ja.
Denn das ist so ein bisschen das, was du dir vielleicht auch noch anrechnen musst, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen in einem Team, damit jemand sich traut, auch zu sagen, ich brauche dies oder ich brauche das.
Ja.
Oder es würde mir helfen, wenn ich Dienstagnachmittags keine Termine hätte. Kann halt einen riesen Unterschied machen, aber sich das zu trauen, das auszusprechen, auch wenn man vielleicht der Erste ist, der was sowas macht, da steckt viel so auch im ganzen Thema Teamdynamik, Teambuilding und psychologische Sicherheit. Das hast du offensichtlich sehr, sehr gut hinbekommen. Sonst hätten dir die Honorarkräfte und die Mitarbeiter das sicherlich so auch nicht mitgeteilt, was sie brauchen.
Ja, wobei ich wirklich glaube, dass einfach die Honorarkräfte da aus ihrer Position heraus mit mehr Selbstbewusstsein schon kommen.
Die sind vielleicht auch wieder geübt, ne? Mussten schon häufiger solche Situationen verhandeln.
Die müssen dann woanders vielleicht auch ihre Preise verhandeln oder so. Ne? Die sind das einfach mehr gewohnt, für sich abzustecken, glaube ich. Ne? Und wenn man nicht Angestellter, traut sich das nicht so.
Ja. In dem Podcast ist es mir wichtig, Rollenvorbilder zu zeigen. Und was ich sehr spannend finde, ist, von dir einmal zu erfahren, was hast du denn am Vorbild gelernt? Wo hast du mal dir von einem Chef was abgeguckt, von einem Kollegen was abgeguckt oder auch von einem eher so Social-Media-Rollenvorbild? Da gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten, wo man sich inspirieren lassen kann. Und ich finde es spannend, da einmal zu hören, was hast du dir mitgenommen und warum?
Also das war bei mir nie irgendwie Social Media oder so jemand Entferntes, sondern das waren eigentlich hauptsächlich zwei andere Geschäftsleitungen von anderen Standorten, die, also es ist ein inhaber geführtes Unternehmen mit mehreren Standorten und die schon lange in dem Geschäft waren und von denen ich mir einfach sehr viel Rat geholt habe und die grundsätzlich eine sehr, sehr soziale Einstellung hatten und aber richtig menschenzentriert. Also ich würde sagen, rückblickend ist das alles New Work gewesen, aber haben wir nicht so genannt.
Weiß ich erst seitdem. Dann ist es besonders effektiv. Ne?
Genau, weiß ich erst seitdem ich mich auch theoretisch damit befasst habe, dass man die Dinge so nennt und dass die so auch daher kommen. Aber im Prinzip war es ein sehr soziales und menschenzentriertes Arbeiten mit einer wahnsinnig guten Fehlerkultur.
Ja.
Und das habe ich von denen wirklich von denen gelernt. Also auch wenn da Fehler passiert sind, dann hat der eine Kollege immer gesagt, ach, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ist jetzt egal, wie ist die Lösung?
Ne?
Also da wurde dann vielleicht noch mal kurz geguckt, okay, vielleicht sollten wir den gleichen Fehler nicht noch 12-mal machen.
Und was daraus lernen.
Ja, aber wer den jetzt gemacht hat, war egal. Und Hauptsache, man bringt das jetzt in Ordnung. Und das fand ich halt wahnsinnig wertvoll, weil das auch eine Arbeit war, also mit Dienstleistungen, mit also wirklich Öffnungszeiten, mit Daueransprechbarkeit und sehr, sehr vielen verschiedenen Themen, wo Fehler passiert sind. Das war irgendwie nicht zu vermeiden, aber dass dann man nie Zeit darauf verschwendet hat, sich da Schuld zuzuschieben oder so, sondern das hat man festgestellt, man hat es abgehakt. Man hat auch mal den Fehler für jemand anderen ausgebügelt einfach, weil man gerade, ne, weiß ich nicht, wenn einem da jetzt gerade bei dem einen Kunden Fehler passiert ist, dann ist auch mal die Kollegin eingesprungen und hat das gerade gebügelt.
Naja, das ist ja auch so ein Geben und Nehmen.
Genau, das war dann immer fein. Das war, glaube ich, so was wahnsinnig Wichtiges und sonst halt wirklich zu gucken, was war jetzt die Situation, warum wurde da oder da so reagiert oder was ist jetzt gerade mit dem und dem Dozenten? Also man kann sich ja vorstellen mit den verschiedenen Nationen und so weiter, dass die auch alle manchmal auch in sehr wilden Lebenssituationen waren und wir auch persönliche Dramen mitbekommen haben, also wirklich alles Mögliche. Und da ist man immer einfach menschlich drauf eingegangen. Und eine große andere Sache war halt, wenn ich gesagt habe, hey, ich glaube, das ist das, was jetzt gerade relevant ist. Ich glaube, wir könnten da nochmal was Neues ausprobieren. Wir könnten da einen neuen Kundenkreis gewinnen oder wir könnten das Thema mal testen, dass dann immer die Rückmeldung kam, mach.
Ja.
Mach einfach.
Ein sehr, sehr großes Vertrauen.
Ja.
Das sorgt dann ja auch dafür, dass man immer mehr davon macht. Mehr Eigeninitiative zeigt. Ja. Schön. Und was du dabei ja auch noch gelernt hast, ist so dieses sich Ansprechpartner suchen, sich Sparring-Möglichkeiten suchen.
Ja.
Ne, das also so ganz aktiv auch zu machen.
Finde ich wahnsinnig wichtig. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das jetzt durch Vorbilder, die so ein bisschen weiter weg sind, ersetzt werden kann. Mhm. Weil für mich waren das, ich mache das dann nicht daran fest, dass der mal einen Vortrag gehalten hat, wie man die Dinge macht, sondern ich mache das daran fest, wie er reagiert hat oder sie, die andere Kollegin, wenn ich ein so ein Thema hatte.
Ja. Ja, das authentische Vorleben, echtes Vorbild sein.
Genau.
Ja, wirklich spannend. Jetzt haben wir einen Podcast aus unglaublich engagierten Hörern. Was könnten denn die Hörer tun, um dir weiterzuhelfen? Was brauchst du gerade? Oder was möchtest du an Botschaft an die Hörer senden?
Genau, also natürlich ist es die Karriereplattform voranzubringen, die so gerade im ganz, also jetzt akut im Entstehungsprozess ist, von der es aber schon die Website Perrytail gibt und die noch deutlich wachsen wird um verschiedene Bereiche. Aber da sich gerne schon mal anzumelden und einfach auf dem Laufenden zu bleiben, wie sich das so weiterentwickelt. Und ja, praktisch das zu verfolgen, was wir machen und so, dass wir da hoffentlich mal was zurückgeben können. Ne? Sei es irgendwie eine Beratung, anderweitig Inspiration oder dann der nächste Job. Was auch immer davon, genau.
Ja, super. Dann gerne anmelden, perrytail.de, abspeichern und folgen.
Genau.
Ja. Jetzt habe ich Lust auf ein Spiel. Ich hoffe, du bist auch so ein bisschen in der Laune, dich ein kleines bisschen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen aufzuregen und Dinge gerade zu rücken.
Ah ja.
Das Spiel ist Phasenverdrescher. Mhm. Was sind denn so die Phrasen, die dich besonders nerven im Bereich Vereinbarkeit, die du heute einfach mal gerade rücken möchtest, wo du Lust hast, darüber zu sprechen, zu sagen, Leute, nee, ihr sagt das zwar so, aber wir müssen mal drüber reden, wie das wirklich ist.
Ja, also eigentlich der eine Klassiker, den ich eben schon genannt habe, ne? Wer erzieht denn deine Kinder, wenn die den ganzen Tag in der Betreuung sind?
Wie reagiert man da also drauf?
Ich weiß nicht, ich habe da bisher noch nie richtig schlagfertig drauf reagiert. Aber eigentlich würde ich gerne sagen, großartige Erzieher und Erzieherinnen und die Großeltern und noch die Oma und eine Babysitterin und die Eltern. Also es ist ja die so Gesamtgemengelage aus allen Erwachsenen, die sich um die Kinder kümmern. Und alles zusammen ist deren Erziehung.
Ja, vielfältige Vorbilder. Kinder können ja auch zu ganz vielen Personen eine enge Bindung aufbauen.
Ja.
Und auch da gibt es natürlich wieder Studien, die vielleicht keiner hören möchte, aber die sagen, dass es für Kinder auch wichtig ist, verschiedene Bezugspersonen zu haben, dass sie zum Beispiel mutiger sind, wenn sie gerade auch viel mit ihren Vätern zusammen machen, sich schneller trauen, auch mal was auszuprobieren. Und das fällt dann vielleicht dem einen oder anderen, wenn er weniger Bezugspersonen hat oder weniger intensiv mit Vätern, männlichen Erziehern oder auch mal Onkeln, Nachbarn und so weiter zusammen ist, auch schwerer.
Mhm.
Ja, also das nächste Mal könnte man sagen, oh, eine unglaubliche Vielfalt an Bezugspersonen oder in dem Moment gerade, und dann sagt man einfach, wer die Erziehung gerade macht.
Ja.
Ja.
Dann hätte ich noch was Komisches. Das ist, also ich finde es komisch, aber das habe ich auch schon ein paar Mal oder so. Es kommt etwas von Älteren, glaube ich. Wobei, das solltest du dem Mann eher nicht überlassen.
Ah.
Also, nee, das kriegen die nicht richtig hin. Ne, das solltest du lieber selber machen oder so.
Ja.
Das finde ich immer sehr irritierend.
Wie hast du bisher darauf reagiert?
Also das waren dann meistens Sachen, wo ich dann gesagt habe, das kann er besser.
Mhm.
Schlicht und einfach.
Vielleicht wäre es da sogar lustig, mal zu sagen, kann dein Mann das nicht?
Stimmt.
Ja, ja. Schick ihm doch mal einen YouTube-Link.
Ja.
So schwer ist das nicht.
Ja. Ja, das muss ich mir merken.
Also fände ich zumindest lustig. Ne? Dann, ja. Ich finde das manchmal ganz schön, wenn den Leuten der Spiegel vorgehalten wird. Also einfach zu sagen, ist jetzt kein Hexenwerk.
Ja.
Aber auch einfach zu sagen, dass jemand anders das besser kann, ist glaube ich auch schon ein Augenöffner und ein Schockmoment für denjenigen, der dann so eine Antwort einfach nicht erwartet, sondern im Grunde ja möchte, dass man sich selbst so ein bisschen schuldig fühlt und irgendeine ausweichende, entschuldigende Antwort präsentiert.
Das ist auch spannend, die Motivation zu diesen Phrasen. Ne?
Ja, ja.
Ja, dann hätte ich noch einen richtigen Aufreger. So, da schwingt ganz viel mit, das ist das, ich könnte das nicht.
Ah, ja, das habe ich auch
schon. Da schwingt natürlich wahnsinnig viel mit. Und also das ist tatsächlich, also ich meine, die meisten Sachen, die sind dann irgendwie nervig. Oder wie ich eben erzählt habe, zu einem anderen Zeitpunkt in meinem Leben haben die mich sehr, sehr beschäftigt. Heutzutage finde ich dann einfach nur, naja, ne, kann ich jetzt drüber stehen. Aber dieses, ich könnte das nicht, da schwingt noch viel mehr mit, weil das im Prinzip suggeriert, ich könnte das nicht, weil ich so richtig, also ich bin so eine Mutter, wie man sie sich vorstellt. Das heißt, ich möchte immer alles mit meinen Kindern.
Ja.
Und darum kann ich das gar nicht anders. Das heißt, natürlich im Umkehrschluss, wenn ne, ich das kann,
abwertend, ne?
Dann bin ich das nicht. Dann bin ich nicht diese Mutter, wie man sein sollte. Ne?
Ja.
Und diesen Satz hört man oft.
Mhm.
Tatsächlich, genau. Und das finde ich also, den Satz finde ich echt bedenklich. Habe ich aber auch noch keine tolle Reaktion drauf. Mhm.
vielleicht in den Kontext gehen und dann, wenn jemand sagt, ich könnte das nicht und er meint eben zum Beispiel alleine wegfahren, sowas sagen wie, aber wenn ich 3 Tage alleine war, bin ich die beste Mutter der Welt, denn ich bin so gut drauf wie das ganze Jahr nicht. Da haben meine Kinder mehr davon. Dann ist man natürlich so ein bisschen in der belehrenden Rolle, da muss man auch immer überlegen, ob man das haben möchte.
Ja.
Oder man pariert einfach mit, ich brauche das. Oder
schade, wieso nicht? Wieso kannst du das denn nicht?
Genau. Ist gar nicht so schwer. Tür zu, weg. Das ist so ein bisschen schockierend, finde ich, bei solchen Phrasen, aber ganz witzig.
Stimmt, ganz praktisch. Wieso kannst du das? Ganz einfach. Sachen packen, los geht's.
Ja. Das ist doch, dann bringt es so ein bisschen Witz rein.
Ja,
und
ja,
das ist Abwertende und das prallt dann ab.
Ja, genau. Ja.
Vielleicht wirkt es sogar als Denkanstoß. Das wäre natürlich ideal.
Ja.
Ja. Unglaublich lustig, danke dir. Dann interessiere ich mich immer dafür, noch was zu lernen, was zu lesen, Podcasts, Blog, Bücher. Hast du irgendwie eine Empfehlung für uns, was du gerne liest oder was du gerne hörst? Ein Tipp, den sich unsere Hörer anhören oder anschauen können?
Tatsächlich weniger, als mir lieb wäre. Also ich schaue viel, ja, also ich weiß nicht, so Dokumentationen von besonderen Persönlichkeiten, aber jetzt so durch die Bank, ne? Hat jetzt da nichts mit der Mutterrolle oder so unbedingt zu tun. Wobei es da auch tolle Netflix-Dokumentationen tatsächlich gibt über den Muttermythos.
Mhm.
Ich würde sagen, oder das Buch Muttermythos, um einfach mal zu sehen, was bedeutet das eigentlich, ne?
Ja.
Und wie sehe ich mich selbst? Das finde ich super hilfreich. Und dann natürlich, wenn man so ein bisschen das Wissenschaftliche angehen möchte, dann Alle Zeit von Theresa Bücker.
Ja.
Es ist also einfach, toll. Um zu verstehen, wie wertvoll die Zeit ist und warum wir Zeit mit Kindern so oder so wahrnehmen. Total spannend.
Hast du es als Buch gelesen oder als Hörbuch gehört?
Als Hörbuch.
Okay, weil ich habe es auch als Hörbuch gehört. Ich finde, es ist ganz schön schwere Kost. Man muss immer ein bisschen längeres Stück hören, damit man den Faden nicht verliert. Es ist wirklich gut, aber es ist auch nichts für eben mal 5 Minuten auf dem Weg zum Einkaufen.
Nein, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Genau, deswegen sage ich, wenn man das wissenschaftlich angeht, dann wäre das so eine Lektüre. Ansonsten, ja, wie gesagt, finde ich so Dokus gut und für Podcasts bist du einfach mehr der Profi.
Ja, ich höre gerne Podcasts. Ich höre jetzt ja auch einen Podcast.
Genau.
Ja, super. Es hat total Spaß gemacht mit dir. Jetzt habe ich ganz viel gefragt. Was habe ich denn vergessen? Was hätte ich noch fragen sollen?
Ja. Vielleicht, was die nächsten Schritte sind.
Ja, das ist definitiv spannend. Dann erzähl doch mal, was hast du als nächstes vor?
Ja, als nächstes, wie gesagt, ganz akut ist die Plattform in der Entwicklung. Die soll jetzt in den nächsten Wochen auch wirklich schon mit den wichtigsten Elementen online sein. Und dann wollen wir ganz viel Social Media machen. Social Media und mit Unternehmen sprechen, um da die Plattform ans Leben zu bekommen praktisch. Es wird also, die nächsten Monate werden sehr, sehr spannend, was das angeht, weil das wirklich, also praktisch, es fühlt sich für mich an wie eine Klippe, die dann überwunden wird, ne, wenn erstmal alles ins Rollen kommt. Und ich freue mich da sehr drauf, auch diesen theorielastigen Teil ein bisschen zu verlassen und einfach loszulegen. Und ich glaube, dass das nochmal mit dem Vereinbarkeitsthema natürlich wieder eine neue Herausforderung bringt und da wieder viel, viel verhandelt wird. Genau, aber unsere Betreuungssituation wird jetzt demnächst wieder sehr viel besser und ich freue mich da einfach auf die nächsten Monate, dass das Ganze wirklich Gestalt annimmt.
Das ist ein schöner Ausblick. Ja, dir vielen Dank fürs Gespräch.
Danke dir für die Gelegenheit.
Ich hoffe, liebe Hörer, ihr konntet einiges mitnehmen. Von Amrita kann man sich viel abgucken. Was ich total spannend finde, ist, mit welcher Reflexion sie an die Dinge rangeht, wie sie ihr Leben auch umgestaltet hat, nachdem sie erkannt hat, dass das für sie nicht der richtige Weg ist und sie das gemeinsam mit ihrem Mann umgekrempelt hat und daraus jetzt eben sogar ein ganzes Unternehmen aufbaut. Wenn ihr mehr über Amrita erfahren wollt, schaut euch die Peritel-Seite an, guckt auf das LinkedIn-Profil und hört diesen Podcast. Deswegen, macht's gut und tschüss.